Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute werfen wir einen besonderen Blick auf die Kulturgeschichte des Chorhauses. Ein Ort, der weit mehr ist als nur ein Gebäude. Er ist Lebensmittelpunkt, Repräsentationsraum und Symbol studentischer Tradition. Dazu spreche ich mit Sebastian Siegner, Chorstudent, Historiker und Journalist, der uns die Geschichte und Bedeutung dieser einzigartigen Häuser näher bringt. Sebastian Siegner hat Medievistik, eure Geschichte, Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte an verschiedenen deutschen Universitäten studiert, bevor er in Köln promovierte. Über Jahrzehnte hinweg hat er sich in unterschiedlichsten Rollen im verbindungsstudentischen Umfeld engagiert. Als Mitglied der Chors Masovia Königsberg zu Potsdam und Gestfalia Halle kennt er die Tradition, Werte und Ritualformen von innen. Zudem war er stellvertretender Vorsitzender des Verbands Alter Chorstudenten, ist seit Jahren Vorsitzender des Arbeitskreises der Studentenhistoriker. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Sebastian Siegner.
Ich freue mich auch selber, sehr hier zu sein.
Sebastian, du bist Historiker, Chorstudent und Journalist. Was fasziniert dich persönlich am Chorhaus?
Da spielt sowohl die Qualifikation als Journalist als auch die des Historikers zunächst einmal nur die zweite Geige. Das Wichtigste an einem Chorhaus sind die Menschen. Die Menschen, die darin an diesem speziellen Ort zu finden sind, die aber auch an jedem anderen, und das ist das wirklich Faszinierende an der Geschichte, die sich an jedem Ort in einer individuell anderen, aber dennoch gleichgesinnten Art auch wiederfinden lassen, sobald über dem Eingang das Schild Chorhaus steht.
Erinnerst du dich an deinen allerersten Moment, als du ein Chorhaus betreten hast? Welche Bilder, Gerüche oder Gefühle sind dir geblieben?
Oh ja, da erinnere ich mich sehr gut. Mein allererstes Mal, nicht? Also so heißt das so schön. Da war ich Obersekundaner und wurde aus Bielefeld nach Münster mitgenommen in die Nottebohmstraße, wo das Chor Westfalia, meine liebe heutige Westfalia, damals ihr Chorhaus hatte. Ein Haus mit einem erheblichen Bombenschaden, schon erkennbar an einem großen Riss in der Fassade. Die Legende redete davon, dass es auf den aktiven Betrieb zurückzuführen war. Es war aber Kriegsfolge des Zweiten Weltkriegs. Bier. Ja, an Bier, an ein, wie auch immer, von Raum zu Raum unterschiedlich abgestuftes Odium des Bieres erinnerte ich mich, verbunden mit dem Odium der Herzlichkeit, mit der ich empfangen wurde im Keller. Das Pissoir, da waren in den Räumlichkeiten des Kellers waren auch noch andere Gerüche untergemischt. Markant war auch, dass man dort über Baustellenständer, Stempel herumlaufen musste, weil das Haus eben durch den Bombenschaden eigentlich nicht mehr stabil war und eigentlich, naja, an der Grenze zur Bewohnbarkeit. Aber das ist auch das, was in jedem Chorhaus eigentlich Standard sein sollte. Die Grenze der Bewohnbarkeit wird stark ausgetestet in jeder Hinsicht.
Wenn du das Chorhaus in einem Satz beschreiben müsstest, was macht es einzigartig?
Es ist faszinierender Netzwerkpunkt, an dem man sich, obschon man in einem Chesterfield-Sessel tief eingesunken, ein magenwarmes Bier vor der Nase bei Kerzenschein sitzt, fühlt, als ob man, und man ist im Mittelpunkt der Welt, weil dies die Welt ist, die auf viele Plätze im mitteleuropäischen Kulturraum verstreut, überall anzutreffen ist und wo man dieselbe Sprache spricht. Und das gilt im Übrigen, das möchte ich an der Stelle ungefragt gleich dazu sagen, über die Chorhäuser hinaus, das geht in die Herrenclubs in England, das geht in die Fraternities in den Niederlanden, und im Übrigen ist das Chorstudententum ja auch vom Baltikum bis in die Schweiz und nach Österreich-Ungarn hinein. Das ist, weil jetzt Ungarn und Österreich sind staatlich jetzt voneinander getrennt, also nach Ungarn und Österreich verbreitet. Vor dem Hintergrund ist das tatsächlich ein Ort der europäischen Kultur, an dem man sich dort in eine Art von Mittelpunkt an seiner Stelle bewegt.
Es ist ja auch ein Hort der Bürgerlichkeit.
Mit der Bürgerlichkeit, da würde ich nicht ganz konform gehen. Selbstverständlich wird dort Bürgerlichkeit zelebriert, vielleicht sogar in einer Attitüde der Großbürgerlichkeit. Aber das Angenehme an der Geschichte ist, dass die Regularien auf so vielfältige, angenehme, fröhliche, lustige, anrührende Weise gebrochen werden, dass man immer erkennt, was gemeint ist, aber nie es so tut, wie es eigentlich mal von irgendwelchen Menschen erdacht war. Nein, nein, das muss immer alles ein bisschen anders sein. Die Regeln müssen, man muss wissen, wie man die Regeln bricht. Und das, dazu muss man sie erstmal kennen. Aber auf einem Chorhaus kann man die Regeln auf bewusste Weise sehr ordentlich und ganz wunderbar brechen.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk. Wie entstand die Idee des Chorhauses? Zufall, Notwendigkeit oder bewusster Kulturentwurf?
Es gibt keine Idee des Chorhauses. Die ganzen Studentenverbindungen, die altlandsmannschaftlichen Verbindungen, sowohl als auch der frühe Gegenentwurf dazu, die burschenschaftliche Idee einer Allgemeinheit, haben sich prinzipiell ohne Immobilie versammelt. Und das war auch über mehrere Jahrzehnte lang ihre Idee. Zwei Dinge gehen miteinander einher. Erstens, es entstehen überhaupt erstmal Altherrenschaften. Damit kommt, das kann erst naturgemäß nach 20 ungefähr Jahren entstehen, nachdem, also die ältesten Altherrenschaften finden sich in den 1820er Jahren, 1830er, das Chor Franconia Jena rezipiert alle alten Herren aus dem Jahre 1795 in den neuen Bund hinein, wo man auch schon sehen kann, wie alt die Wurzeln der einzelnen Chors so sind. Das geht ins 18. Jahrhundert gemütlich hinein. Und dann gibt es also die ersten Altherrenschaften. Damit ist eine theoretische Trägerschicht von Leuten vorhanden, die ein Clubhaus finanzieren könnten. Und ich kann jetzt bewusst sagen Clubhaus, weil eigentlich eher eine allgemeinere Idee hier übernommen worden ist für die Verbindungen. Denn es gibt verschiedene Formen, den Gentleman's Club in England, es gibt verschiedenste, es gibt Logenhäuser und all diese Häuser, all diese Verbindungsclub oder im besten Sinne Kooperationsdomizile, gehen eine quasi gemeinsame Geschichte. Die teilnehmenden Menschen haben ja auch sehr häufig dann mehrfach Mitgliedschaften in kirchlichen Orden, Freimaurerei oder im Chor und in verschiedensten auch Wohltätigkeitsvereinen. Hier sind auch die westfälischen Ressourcen zu nennen, wo jede Stadt ein Ressourcenhaus hatte, wo sich ein Herrenclub, ein bürgerlicher Club versammelt hat, ohne Kooperationszugehörigkeit. Das sind alles Quellen, die hier zu nennen sind. Das ist ein bisschen jetzt eine lange Antwort, aber die sind hier alle zu nennen, um zu zeigen, wie sehr das Chorhaus an sich sich in einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Immobilien befindet. Und hier ist jetzt dann die Nutzung ganz praxisorientiert. Eine der ältesten Quellen, die man exemplarisch rausgreifen kann, ist der Riesenstein in Heidelberg, eine Ausflugsschenke eigentlich, eine Ausflugsschenke vor den Toren der Stadt, gutbürgerliches Publikum, die an der Bahnlinie, die es damals noch gibt, vor Heidelberg liegt. Viel kleinere Struktur in Heidelberg als heute. Man muss sich wirklich mit Fantasie es vorstellen. Und dort auf dem Riesenstein tagt Saxo Borussia, und zwar mehr oder weniger seit ihrer Gründung. Und nach 40 Jahren, inzwischen ist eine Altherrenschaft herangewachsen und sie ist erklecklich. Dazu gehören bedeutende Musiker wie Robert Schumann, aber sehr viele Leute, vor allen Dingen aus der Gutsbesitzergruppe, also der sozialen Schicht der Gutsbesitzer, vor allen Dingen im mitteldeutschen Bereich, sächsischen, preußischen Bereich, das heutige Mitteldeutschland, Thüringen, Sachsen-Anhalt, auch Sachsen. Und diese ganze Gegend ist dort Schwerpunkt, deswegen Saxo Borussia. Und dort, die Sachsen-Preußen versammeln sich also auf dem Riesenstein. Und irgendwann ist die Gruppe derer, die auch ein Gasthaus erwerben könnten, groß genug. Die Idee erscheint dort in den Versammlungen. wir sind doch sowieso täglich hier, warum kaufen wir die Bude nicht einfach? Das ist, sagt man ja heute noch ganz gerne so, mir gefällt ihr Bier nicht, ich kaufe ihre Kneipe. Das sagt man doch in bestimmten Kreisen auch heute ganz gerne immer noch und die haben es damals wirklich gemacht.
Welche Rolle spielte Architektur im 19. Jahrhundert? Gab es typische Chorelemente?
Auch hier ist es wieder so, die Chorhäuser haben das rezipiert, was im übrigen Club, in der Club, im Clubhausarchitektur auch gefragt wurde und waren im Übrigen ganz nutzungsorientiert. In einem, einem Zeitpunkt, wo es, nehmen wir mal den Gesang oder die Musik, es gibt keine mechanischen Wiedergabegeräte für Musik. Das heißt, wer Musik haben will, der muss Musik bestellen und die Musik muss sich irgendwo hinsetzen, die Musik muss ein Bier trinken und die Musik muss Instrumente haben und muss dann laut sein. Und wenn die Kapelle Feierabend hat, ist die Musik nicht mehr da. Und so schaut es auf alten Chorhäusern auch aus. Das, was man als vielleicht Drachenfels vermuten würde, auf dem Heidelberger Schwabenhaus zum Beispiel, ist in Wirklichkeit eine Musikantenkapelle. Dort saßen die Musikanten, die aufgespielt haben, wenn entweder kommersiert oder andere Musikkapelle getanzt wurde.
Wie unterscheiden sich Chorhäuser in der Frühphase von anderen Verbindungshäusern?
Die Chorhäuser sind tatsächlich stilprägend für mehr oder weniger alle Verbindungshäuser geworden. Das hat aber weder an der Hervorragendheit der Chors zu tun, die ja nicht mal jeder so genau erkennen kann, ich manchmal auch nicht, damit hat nichts zu tun, sondern schlicht und ergreifend, dass speziell die Kösener Chors die ältesten Player einfach auf dem Parkett waren. Zur Wende zum 18. Jahrhundert hin, also in den letzten Jahren, 1790er Jahre schon, waren die altlandsmannschaftlichen Verbindungen, die sich ab 1810 von Zwewe Heidelberg ausgehend ja Chor nennen, sind ab dem Zeitpunkt, sind die alle präsent schon, zu größerer Zahl jedenfalls. Dann wird nach und nach, gründet sich's weiter, es wird dann nachgegründet, es gibt auch dann noch, beinahe hätte man gesagt, Hybridgründungen an Orten, wo es noch überhaupt keinen Chor gab. 1908 wird in Münster Rhine Westfalia gegründet von drei blauen Chors, deswegen ist auch Rhine Westfalia heute ein blaues Chor, weil es einfach in Münster keinen Chor gab und das wurde als bedauerlich empfunden. Und die Chors aber sind früher dran als die anderen Dachverbände, haben auch früher eine Art Herrenschaft als die anderen Dachverbände und sind deswegen auch die Ersten, die sich eine Immobilie leisten können. Man soll sich aber nicht vertun und soll auch nicht der völlig unangebrachten Überheblichkeit anheimfallen. Eigentlich quasi parallel schon haben sich sehr hervorragende Läden auch anderer Dachverbände, hier ist die Burschenschaft durchaus auch zu nennen, mehr oder weniger zeitgleich, fast hätte man schon gesagt, in einer Art Architekturwettbewerb, in einem zeitlichen Wettbewerb, wer kann es am schnellsten, wer kriegt es am elegantesten hin, sich da Immobilien hingestellt und zwar an bevorzugte Orte am Rande der jeweiligen Universitätsstädte. Also die Chors sind hier der älteste Dachverband, aber haben nur einen ganz geringen zeitlichen Vorsprung vor anderen Dachverbänden, wenn es darum geht, sich eine Immobilie zu beschaffen und eine solche zu bauen.
Welche Rolle spielt der Turm am Chorhaus? Es ist ja eine architektonische Besonderheit. In der Publikation Die schönsten Chorhäuser, Architektur und Geschichte, herausgegeben von Carsten Beck, Grüße gehen raus, hast du ja ein Kapitel über den Turm verfasst.
Da habe ich den Turm mal rausgenommen und hervorgestellt, weil der Turm, der fällt so schön auf, nicht? Und das ist ja auch mehr oder weniger Sinn und Zweck des Chorstudentums als solches. Man will so schön auffallen. Der Turm ist in der Villenarchitektur, also im großbürgerlichen Baustil des 19. Jahrhunderts, gerade in der zweiten Hälfte, ist der Turm ein wesentliches Erkennungsmerkmal für Wohlstand, für auch einen gewissen Habitus, für eine gesellschaftliche Klasse, in der man steht. Das Ganze geht aus von Preußen. Friedrich Wilhelm IV. Hat geradezu eine Turmmode, eine Turmmanie in seiner Residenzstadt in Potsdam losgetreten. Das Ganze weitet sich aus über Berlin und Städte, die vielleicht nicht preußisch sind oder es gern wären oder zwar preußisch sind, aber im Landstand sind und ein bisschen weit weg sind, da schmückt man sich gerne mit dem einen oder anderen an Türmen. Und wer als großbürgerlich gelten will, auch etwas abseits von Berlin und das Geld dazu hat, der schmückt sein Haus mit einem Turm, weil er sagen möchte, ich bin jetzt hier mit dem Mittelalter und dem italienisierenden, dem mediterranen Stil des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. Ich bin hier im Zeitgeist, ich schwimme im Zeitgeist, ich bin vorn dabei. Und wenn man ein guter Chorstudent war zu allen Zeiten, das ist auch schon vor 200 Jahren so gewesen, dann wollte man ganz gern vorn dabei sein und war vor allen Dingen fest davon überzeugt, was man es auch ist. Und deswegen haben gerade interessanterweise da lässt sich eine gewisse Regel feststellen, man muss mal die einzelnen Hochschulorte, das erspare ich jetzt uns allen, den Hörern zumal, die Hochschulorte der Reihe nach durchgehen, dann wird man feststellen, Hochschulorte, die sehr, sehr preußisch waren, die brauchten keine Turmwillen. Das ist in Berlin der Fall. Welche, die ganz bewusst nach Königgrätz keine Preußen sein wollten, die hatten auch keine Turmwillen, da wurden keine Türme gebaut, das war in München der Fall. Aber wenn man so mittendrin war und ganz gerne preußisch gewesen wäre, aber es nicht konnte, nicht wollte, nicht durfte und wie auch immer, dann baute man gerne ein. Wenn man zum Beispiel in Hannover im Königreich war und zu Göttingen gehörte und das war mit einmal jetzt dann doch preußisch nach 1866 und man war Hannoverer, dann baute man sehr gerne einen Turm. Und es gibt sogar die Legende, das Hannohaus in Göttingen habe zwei Türme gehabt. Die wurde mir allerdings noch nicht bestätigt, aber allein, dass es die Legende gibt, finde ich großartig. Brunswiga gegenüber hat auch einen Turm. In Göttingen sind die Türme zum Beispiel relativ häufig, um das mal als Beispiel herauszuheben. Also wenn man jetzt großherzoglich badisch war, dann brauchte man jetzt auch nicht dringend einen Turm. Weitestgehend suchen wir Türme in Heidelberg vergeblich. Und so könnte man es durchdeklinieren, wer dann wie und warum sich einen Turm an die Villa baut. Es ist also etwas, was auch gesamtgesellschaftlich ist und für die Chors auch nur sozusagen mitschwimmen. Ganz fröhlich. Nicht die kleinsten Fischlein im Kaiserreich sein wollen. Und so wollen, so schwimmen sie dann mit und bauen sich einen Turm an ihre Villa.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen. Gibt es eine symbolische Bedeutung in der Raumaufteilung, Kneipsaal, Bibliothek?
Ich würde eher von der praktischen Aufteilung reden. Was braucht man, wenn man sich gescheit saufen will? Dann braucht man einen Kneipsaal. Und davor braucht man eine ordentliche Stärkung. Also braucht man ein Esszimmer. Man muss das Ganze auch ordentlich leiten. Also man braucht ein Herrenzimmer und die aktiven, eher chargierten Zimmer. Also es braucht ein Seniorszimmer, ein Sekretärszimmer, nicht diese drei Dinge. Und natürlich im Souterrain ist die Küche und dazu braucht man einen möglichst handbetriebenen Speisenaufzug. Ich kenne drei oder vier Häuser, wo es ihn noch gibt, also ganz großartig. Und so wird das Ganze eigentlich von der Raumaufteilung her pragmatisch gegliedert. Das kann man wirklich sagen. Wer es groß einrichten konnte, hat auch noch einen Ballsaal eingebaut. Das braucht ein bisschen Raum, eine zusätzliche Etage. Machte man aber auch ganz gerne. Kleingeld musste da sein, aber wo es vorhanden war, machte man es gerne. Und weniger Symbolik. Symbolik würde ich eher auf den Logenhäusern vermuten. Symbolik ist immer auch in kirchlichen Häusern vorhanden. Aber nicht auf Chorhäusern. Da geht es pragmatisch und auch ein bisschen nach Formvollendetheit und eigentlich daran, wie man am besten die Schauseite mit den größten und prunkvollsten Fenstern so Richtung Straße richten kann, dass möglichst alle vor Ehrfurcht und neiderblassend darauf gucken. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Momentum der Gestaltung. Der pragmatische Prunk, würde ich sagen, das ist ein Gestaltungsmerkmal des gut sortierten Chorhauses.
Gibt es ein Chorhaus, das dich persönlich besonders fasziniert hat?
Oh, jetzt, da müssen wir die Sendung mal prompt verlängern für. Da ich bin unglaublich fasziniert von unglaublich. Also nicht nur die wunderbar durchgeständerte Souterrain-Situation in Halle beim alten Westfalenhaus. Ich meine, wenn man heute nach Halle kommt auf das Haus meiner lieben Westfalia, der Keller schaut kaum besser aus, hat einen ganz anderen Grund. Den führen wir aber auch nicht aus. Das fasziniert natürlich enorm. Es gibt doch das Heidelberger Schwabenhaus, nenne ich jetzt einfach mal. Diese wunderbare Fassade, die ja über der Stadt steht, 7 Stockwerke hoch mit diesem echt vergoldeten Ritter da oben mit 48 Karat oben drin. Das ist also super. Und das Schöne an der Geschichte, es ist zwar prunkvoll, aber wenn man innen sich das im Schwabenhaus ein wenig herumgeführt wird als Gast und hier und dort gebeten wird, sich zu setzen, und es ist an allen Ecken gemütlich, es ist wirklich toll. Das ist sensationell. Ich muss aber relativ viele Chorhäuser hier erwähnen, quer durch die Bank, die mich beeindruckt haben. Staufia Stuttgart, wie sie aus ihrer Weltkriegsruine wieder ein Chorhaus gemacht haben, und zwar ein sehr anständiges Chorhaus gemacht haben. Also auch hier aus dem Not eine Tugend gemacht. Auch das ist eine wichtige Sache. Und es muss nicht immer das Großbürgerliche sein, was uns so sehr fasziniert. Auch die Symbolik von altem Geld, althanseatische Symbolik, ist bei Albertina Hamburg, die aus 3 Königsburger Chors zusammengesetzt worden ist und heute ein einzigartiges grünes Chor geworden ist, was eine ganze Einheit darstellt. Faszinierendes Chor mit einer ganz faszinierenden Architektur eines Hauses, was eigentlich gar nicht als Chor gedacht war, aber wunderbar dazu passt. Apropos, gar nicht als Chor gedacht, passt wunderbar. Saxonia Leipzig, mal aufs Leipziger Sachsenhaus gehen. Das passt. Das war kein Chorhaus. Und es kann also funktionieren. Oder andersherum, als Chorhaus geplant, als Chorhaus gebaut, als Chorhaus wunderbar funktionierend, Teutonia Marburg. Ein unglaubliches Ding, also ein unglaubliches Chorhaus. Und jetzt könnte ich eigentlich weiter extemporieren und ganz viel erzählen. Natürlich muss ich auch erzählen von der kleinen Königsberger Kneipe auf meinem heißgeliebten Masurenhaus in Potsdam, die durch nichts zu übertreffen ist in der ganzen Welt, die ausschließlich mit Kerzen beleuchtet wird, obschon es Steckdosen gibt, aber die werden nur benutzt, um elektronische Geräte zur Verstärkung von Schall anzuschließen und den Kühlschrank natürlich. Also man muss auch die Räume zu nutzen wissen, man muss auch wissen, warum die Elektrik eigentlich gelegt wurde. Und das ist das Schöne an Chorhäusern. Und jedes, eigentlich fast jedes Chorhaus, was ich so kenne, ist auf seine ganz eigene Art hochgradig faszinierend.
Viele Häuser sind heute Baudenkmäler. Wie verändert das die Wahrnehmung?
Ach, da kann ich gleich in Potsdam wieder anfangen. Da sind wir ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Bude ist 1742 gebaut worden, das ist aktenkundig in preußischen Archiven. Jo. Und wie ändert das unsere Wahrnehmung? Gar nicht. Vielerorts ist es dann auch so, dass es einfach nur als teuer wahrgenommen wird. Nicht? Da pflastert man in Halle die Einfahrt und der Denkmalschützer, der Oberste der Stadt, fährt mit der Straßenbahn vorbei und sieht, dass die Farbe falsch ist und man darf die ganze Einfahrt nochmal aufpflastern. Jetzt nicht mehr in so einem Beige-Ton, sondern in Grau, weil das denkmalschutztechnisch so gehört. Kostet 80.000. Ja, da würde ich sagen, der Denkmalschutz war mal teuer. Nicht? Also was soll man sagen? Von 80.000 Euro kann man doch ein paar Kisten Ötti kaufen, mindestens für 4 Tage. Aber trotzdem, der Denkmalschutz ist natürlich auch ein Ansporn, man kann ja auch mal Scherz beiseite lassen, ein Ansporn, sich um die Immobilie zu kümmern. Sicherlich ist es auch ein Schutz für manche reformfreudige Altherrenschaft. Da habe ich jetzt tatsächlich gar keinen im Sinn, konkret, auch wenn man mich fragen würde, ich hätte niemanden im Sinn. Aber es gibt reformfreudige Altherrenschaften, die einfach mit dem Hinweis auf den Denkmalschutz auch bewahrt werden, davor vielleicht Bauirrtümer zu begehen. Stichwort, wir bauen mal einen praktischen Fechtsaal an mit Flachdach und so mit großen Fenstern, damit man gut lüften kann. Das ist vielleicht etwas, was nicht so in die Richtung führt, die der kerzenbescheinte Chorstudent ganz gerne so am Ende seines 19. Jahrhunderts in Chesterfield erlebt. So jetzt dieser Tage.
Was bedeutet das Chorhaus heute für Aktive? Pflicht, Last oder kulturelles Kapital?
Ist eine gute Frage. Was bedeutet es? Man kann es kurz machen. Es bedeutet das, was die Aktiven daraus machen. Das aktive Core ist der Mittelpunkt. Und die Immobilie ist letztendlich eine Hülle. So sehr uns die Hülle vertraut ist und damit Wichtigkeit schafft, aber es kommt darauf an, wenn wir einen gescheiten Senior haben, wenn wir ein chargierten Team haben, einen guten Fuchsmajor haben, die machen aus dem Haus mehr als kulturelles Kapital, die machen einen echten Mittelpunkt draus. Und die machen da mehr als das draus. Sie machen einen Magneten für das gesamte studentische Leben der Stadt, inklusive proaktiven 3 Dutzend junge Damen. Das ist also gar keine Frage. Und das kann alles geschehen. Und das dieses gut sortiertes Chorhaus, und da spielt die Architektur gar keine nicht die große Rolle, ist in der Lage, genau das zu bieten. Und das macht das faszinose Chorhaus ja eigentlich auch aus. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, das gilt jetzt also für das jedwedes Verbindungshaus. Ich habe die katholischen und evangelischen religiös gebundenen Verbindungen hier noch mit keinem Wort erwähnt. Das muss auf jeden Fall auch geschehen. Und die Landsmannschaften, Turnerschaften, Schrägstrich, nicht? Und da auch die Burschenschaften seien keinesfalls ausgelassen. Das geht dachverbandübergreifend. Die Immobilie der Kooperation schlechthin ist, wenn gut geführt, wenn von einem guten, aktiven Geist durch weht, hätte ich beinahe etwas theatralisch gesagt. Also wenn die Führung des aktiven Betriebs stimmt, dann wird das zum Nukleus, dann wird das zu einem Magnet für die gesamte Universität, für alle, die klar denken können, gar keine Frage.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche. Wird es Chorhäuser in 50 Jahren noch geben und in welcher Form?
Chorhäuser gibt es in 50 Jahren noch und auch Verbindungshäuser anderer Dachverbände gibt es noch und zwar in weitestgehend unveränderter Form.
Welche Rolle können Sie in einer digitalen, individualistischen Gesellschaft spielen?
Wenn man sich vor Augen hält, dass eigentlich ein Chorhaus als Teil eines Facebook des späten 19. Jahrhunderts zu sehen ist, indem man nämlich an einem bestimmten Ort immer wieder die gleichen qualifizierten Gesichter einer großen Gruppe treffen konnte, mit einer gewissen Sicherheit, die man sonst in der Masse sonst verloren gegangen hätte geben müssen. Wenn man diesen Mechanismus versteht, dann weiß man, dass eigentlich das Chorhaus eine Vorwegnahme dieser heute so ganz üblich gewordenen Netzwerktheorie ist. Und deswegen ist ein Chorhaus, obschon es vielleicht 140 Jahre alt ist, aktueller denn je.
Wenn du einem jungen Menschen erklären müsstest, warum es sich lohnt, ein Chorhaus von innen zu sehen, was würdest du sagen?
Es geht um die Menschen. Dort triffst du Menschen, die du mehr fragen kannst. Dort triffst du Menschen, von denen du mehr verlangen kannst. Dort triffst du Menschen, die von dir mehr verlangen werden. Wir gehen davon aus, es geht um eine gut geführte Verbindung generell. Die Verbindungen, die Dachverbände haben schon erkennbar einen unterschiedlichen Stil. Auch die Verbindungshäuser sind dann unterschiedlich erkennbar vom Stil her dekoriert und haben dennoch die Gemeinsamkeiten. Auch das ist sehr faszinierend. Wir haben die Gemeinsamkeiten des Couleur. Wir haben die Gemeinsamkeiten, dass das Wappen im Kneipsal an der Wand hängt. Wir haben bestimmte Erkennungsmerkmale. Auch in der architektonischen Gestaltung, der Bierzapfhahn ist an bestimmter Stelle auf dem Chorhaus zu erwarten und auf jedem anderen Verbindungshaus ganz genau so. Wir haben den großen Kneipsaal, wir haben den Fechtsaal bei den mensurbeflissenen Verbindungen, der dann wiederum auch für Partys genutzt werden kann, sogar sehr gut. Den Ballsaal, der für größere Partys benutzt werden kann, sehr gut. Wir haben dann bei einzelnen Chor- oder Verbindungshäusern auch die Felsenkeller in Heidelberg, mehrfach schon zitiert, Tübingen auch. Kann man prima Raves drin machen. Das heißt also, darum soll man da hingehen. Das soll man sich angucken. Das soll man sich einfach mal nicht entgehen lassen. Das wäre meine Empfehlung.
Lieber Sebastian, Ich danke dir herzlich dafür, dass du wieder bereit warst, wieder bei uns mitzumachen. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Und schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, wo ihr noch Fragen habt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ja, Bierjunge.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. You can follow the sound.